Hallo und herzlich willkommen zur 162. Folge der Gegengerade. Und heute bin ich mal gespannt, wie das Gespräch mit Anna so wird, denn wir sind in einer völlig ungewohnten Situation und müssen über eine Niederlage sprechen. Das können wir ja gar nicht mehr. Schönen guten Abend, liebe Anna.
Ich grüße dich. Hi Thomas, grüß dich. Ja, stimmt. Wie macht man das?
Wie macht man das? So lang her. So lang her, ne? Also, Gott, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, so richtig. Ja, irgendwann reißt halt mal jede Serie. Es war ein bisschen unnötig, aber wie immer alles der Reihe nach. Wo hast du das Spiel gesehen, Anna?
Ich habe es live gesehen, nur halb. Ich habe die zweite Hälfte gesehen. Im Fernsehen, ganz normal, in der Übertragung des bekannten Anbieters, weil ich die erste Halbzeit auf einer dieser aktuell stattfindenden Demonstrationen verbracht habe. Das war etwas unpässlich, dass das parallel lief, aber wie bekannt lebe ich ja in einer Stadt, in der der Spieltag der Eintracht nicht priorisiert wird in der Planung von solchen Veranstaltungen. Und so habe ich versucht, beides übereinzubringen.
Ja.
Naja, ein Tor habe ich der Eintracht ja nicht verpasst.
Ja, ich denke vor allen Dingen im Moment eine gute Wahl, sich auf diesen Demos blicken zu lassen, definitiv. Ich glaube, da wird ja keiner böse drum sein. Ja, die erste Überraschung für mich zumindest war die Aufstellung, denn im Gegensatz zu seinem bisherigen System hat Schärning ein bisschen defensiver aufgestellt. Er hat Helgason rausgenommen, hat dafür Tower gebracht und hat auch eine Doppel-6 spielen lassen. Also das ist jetzt je nachdem, wo man die Aufstellung sich anguckt, ein bisschen unterschiedlich, aber es war schon ein Ticken defensiver als sonst. Das gab auch hinterher so von einigen, ich habe auf Twitter respektive X ein bisschen noch diskutiert, hinterher gab durchaus Kritik, wo man sagte, ja, da war man nicht mutig genug. Wollen jetzt nicht das Fazit vorwegnehmen, aber die Aufstellung für dich erstmal so safe oder hast du auch schon so ein bisschen Stirnrunzeln gehabt an der Stelle?
Ach, irgendwie fand ich es erstmal plausibel, muss ich sagen. Ich habe mir von dem Tower jetzt noch kein umfassendes Bild machen können. Nach der Einwechslung letzte Woche, das fand ich okay. Ich finde ihn ein bisschen langsam irgendwie insgesamt, engagiert, aber aber hier und da irgendwie ein bisschen träge. Er ist halt aber auch sehr groß. also das vielleicht dann zu seiner Entschuldigung angebracht. Ich fand es jetzt erstmal irgendwie okay, so, und entspricht auch meinem Bedürfnis daran, dass da irgendwie ein Team geformt wird, das im Kern hier und da variiert oder variieren kann, aber im Großen und Ganzen dem entspricht, was in der Woche davor gezeigt worden oder aufgestellt worden ist. Und ich finde, es ist jetzt erstmal nicht so unplausibel zu sagen, wir spielen auswärts auf Schalke, vielleicht spielen wir eine Nummer sicherer als zu Hause. Das finde ich nachvollziehbar.
Ich fand das auch im Nachhinein für mich grundsätzlich der Matchplan auch durchaus aufgegangen. Es gab halt diese eine doofe Situation, wo die Abwehr halt einmal gepennt hat. Ansonsten hat man schon gesehen, also Schalke hat sich ziemlich reingehangen in das Spiel. Das hat man schon gesehen. Also die waren wirklich hoch engagiert, muss man schon sagen. Und naja, vom Kader her ist das schon etwas höheres Regal, als wir im Regelfall so anzubieten haben. Das sieht man schon. Insofern, gerade so bei Leuten wie Karaman oder Ähnliches. So ein Typ wie Terodde spielt da im Moment noch nicht mal so eine besonders gute Rolle.
Das ist richtig.
Also da spielen schon Typen, wo du denkst, ja, dann noch auswärts mit der Wucht von den 60.000 waren es 54.000, weil 6.000 Braunschweiger da waren. Da kommt oder kann eine gewisse Wucht auf dich zukommen. Wir stellen uns mal einen Ticken mehr defensiv hinten rein. Das fand ich erstmal ganz okay. Und der Spielverlauf war eigentlich auch so. Ich dachte, ja, die Absicherung nach hinten war schlussendlich keine doofe Idee. Und bis auf so eine kleine Phase in der ersten Halbzeit haben wir eigentlich Schalke auch meistens ganz gut vom Tor weggehalten. Wir hatten sogar die erste Chance im Spiel. Da hätte es eigentlich schon klingeln können. Ich will nicht sagen müssen, aber klingeln schon. Schneller Konter der Eintracht, Philipp über links, macht aus meiner Sicht das Richtige, versucht, in Fünfer zu Kaufmann zu passen. Da kommt halt ein Schalker dazwischen, der da aufgepasst hatte. kann man spekulieren. Vielleicht kann man den mit rechts auch versuchen reinzuschlenzen, aber der Winkel war da schon relativ spitz, aber das war erstmal schon so das erste Ausrufezeichen.
Ja. Also, und ich, also ganz kurz eingehakt, ich fand auch, dass wir nicht es zu tun hatten mit einer Mannschaft, die irgendwie auf die Defensive übermäßig konzentriert wirkte, sondern nach vorne irgendwie so gewohnt engagiert. Und gerade diese Szene, die du angesprochen hast, fand ich, hat gezeigt, dass da, also dass Philipp da einfach gerade, finde ich, sehr wächst, so dass der einfach sehr, sehr wuchtig ist und sehr gefährlich und auch cool intuitiv. Also irgendwie noch mal ein bisschen archaischer, finde ich, als Uta, dessen Bewegungsabläufe wir vielleicht auch so ein bisschen gewohnt sind jetzt inzwischen. Aber ich finde, manchmal denke ich so, oh Gott, was machst du da? Okay, es klappt. Ja, das finde ich ganz cool.
Ja, Philipp hat eine relativ selbstsichere Ausstrahlung, wenn er am Ball ist. So, der macht immer so einen Eindruck, ja, versuche mir doch einen Ball zu klauen. Sowieso witzlos. Ich renne sowieso davon mit dem Ding. Also, das gefällt mir schon ziemlich gut, was er da macht. Wäre fast das 1-0 gewesen. Auf der Gegenseite, Schalke kam da eigentlich so übers Spielerische, nicht besonders gefährlich vor das Eintracht-Tor, war ein Standard dann. Kaminski war es, der eine Freistoßflanke per Kopf verlängert. Den holt Hoffmann schon ziemlich spektakulär aus dem Winkel dafür, nicht? Also, ja. RTH im Moment in ziemlich bestechender Form, finde ich.
Gott sei Dank. Ja, er hatte ja Ende der Rückrunde so ein paar Spiele, an denen man dachte, oder in denen ich dachte, boah, man merkt, dass er so halt doch noch nicht so die erste Reihe Erfahrung hat über die Dauer der Zeit. Und ich fand, zwischenzeitlich wirkte er ein bisschen müde, auch von der Verantwortung da hinten im Tor nach diesen zähen Härtelspielen, diesen frustrierenden Momenten und so. Und ich habe das Gefühl, dass, dass dem auch dem und dessen Selbstbewusstsein und so die letzten Spiele richtig gut getan haben. Der ist so schnell. Der ist so schnell wieder auf den Beinen, irgendwie, wenn er fliegt. Und dann, ja, das finde ich ja, aktuell auch wirklich auffällig. Der ist in guter Form.
Auf jeden Fall. Wird nochmal einmal gefährlich. Karaman kommt nochmal zum Abschluss, 34. Minute. Da mal Glück, Ball fliegt an Querbalken. Was mir mal wieder auffiel, wir hatten, das ist so ein bisschen altes Eintracht-Leid aus dieser ganzen Saison, gute Ansätze, die nicht vernünftig zu Ende gespielt wurden. Ich habe da so vor allen Dingen 10 diesmal von Kaufmann in Erinnerung, der aus ziemlich bescheuerten Situationen, irgendwie, ich weiß nicht, ob überhastet, eigensinnig, kann jeder sein eigenes Wort für finden, abzieht, wo ich denke, nee, Junge, guck mal, wo deine Nebenleute stehen. Da hättest du viel mehr draus machen können. War ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz geht mit dem 0-0 in die Halbzeit. Ich hatte auf Twitter respektive X geschrieben, boah, latent geht so die erste Hälfte an Schalke, ohne dass das jetzt so die überragende Durchschlagskraft war, aber so ein bisschen Hoffen auf die zweite Hälfte. Ging eigentlich fast gleich nach hinten los. Wo, ich glaube, der Rodde war es, fast in der 46. Das Ding schon ins Tor buxiert. Dann kommt es eigentlich zur 49. auch zu einer Riesenchance der Eintracht, wo Kaufmann in der Mitte völlig frei am Elfmeterpunkt steht und das Ding versucht, Volley zu nehmen und so einen Seitenaus befördert. Jetzt ist von außen immer leicht quatschen. Der kam relativ scharf rein. Da denkst du, boah, nimm den Ball doch runter. Du hast allen Platz der Welt. Wahrscheinlich in der Situation da stehst, hast du wahrscheinlich bei so einem scharfen Flankenball nicht unbedingt, naja, die Eiseskälte vielleicht von einem Uca, der halt irgendwie dank siebten Sinn wahrnimmt, da steht keiner um mich rum. Ich habe die Zeit, sondern du versuchst das Ding irgendwie aufs Tor zu boxieren. Also ich würde mal sagen, keinen großen Vorwurf an Fabio.
Nee, also halt wäre absolutes Traumtor gewesen, wenn der reingegangen wäre. Ich glaube, es ist komplizierter, als es von außen aussieht, weil es doch irgendwie sehr schnell geht alles und eine kontrollierte Ballannahme vielleicht auch noch schwieriger gewesen wäre als dann der Schussversuch. Also vielleicht wäre er dann deutlich versprungen oder so und hätte da noch kläglicher ausgesehen. Ich fand's okay. Ich konnte, also für mich war das fein, der Entschluss, da dann aufs Tor zu gehen. Schade, dass es nicht geklappt hat. So, dass wäre zu dem Zeitpunkt, ja klar, also Schalke mit den größeren Chancen, auch dem Lattentreffer, den du gerade angesprochen hast, und dann dem direkt nach Anpfiff der zweiten Halbzeit, der Möglichkeit. Aber grundsätzlich wäre das, finde ich, auch okay gewesen, wenn wir da mit ein bisschen Kaltschnäuzigkeit in Führung gegangen wären.
Es kommt dann leider in der 61. Minute zum Tor von dem schon gefährlichsten Schalker Karmann, der geschickt wird, wobei die ganze Braunschweiger Hintermannschaft und vor allem den Kapitän Krause keinen sehr guten Eindruck macht. Also zum einen steht Krause aus meiner Sicht A, falsch, B, auch wieder leicht von außen zu quatschen, eine Grätsche hätte den Ball eventuell, oder mit einer Grätsche hätte den Ball eventuell noch bekommen, hätte ins Haus befördern können. Es gab so ein, zwei Situationen in der ersten Hälfte, wo ich glaube Ivanov und auch Bicacic so eine Grätschen rausholten und ziemlich gefährlich anmutenden Steilpässe unterbunden haben. Er trottet, stampft da so ein bisschen halbherzig zum Ball, sah sehr unglücklich aus. Ja, Karaman, wenn man da mal einen wie Bicacic schon vernaschen kann, dann merkt man, was der Junge drauf hat und dann noch völlig kontrolliert ins lange Eck zielt, dass er wirklich so einen Fingerspitzen von Hoffmann der Ball vorbeigeht. Muss man sagen, so eine Mischung aus schlecht verteidigt, aber auch überragend gemacht von Karaman.
Finde ich tatsächlich auch. Leider ein wirklich schönes Tor. Und ein Zeichen der Qualität dieses Spielers. Ich war tatsächlich überrascht auf dem Niveau, auf dem die Spiele stattfinden, die ich meistens sehe. Versuchen die Stürmer das aus der Lage gar nicht. Ja. Also, weil sie halt dann, weil Ermin einfach doch noch ziemlich dicht an ihm dran ist, aber es stört ihn in dem Fall halt nicht. Kriegt den Abschluss technisch sauber hin und trifft dann halt wirklich, wirklich, wirklich schön, dass der das kann, gerade gegen uns. Ist leider ja nicht sein erstes Tor, das er gegen uns macht.
Wir haben so Spezialisten.
Ja, es ist unfassbar, wirklich. Also kriege ich auch sofort Herzschlag, wenn ich diesen Namen lese. Ja. Posttraumatische Belastungsstörung.
Krass. Ja, es gab in der Folgezeit also viele offensive Wechsel von Eintracht. Es war auch, Schalke zog sie auch meistens zurück. Das Spiel verlagerte sich dann auch mehr und mehr in die Hälfte von Schalke. Und dass Eintracht so die richtig riesige Durchschlagskraft entwickelt. Es gab eine Situation, wo Doncock steil geschickt wird, der Ball zu lang wurde und er den nicht mehr kriegt. Eine von diversen Szenen, wo ich denke, so dieser berühmte letzte Pass, der letzte Ball, die letzte Entscheidung. Wir standen uns an dem Tag, habe ich so die Wahrnehmung gehabt, ein bisschen selber im Weg. Also klar, so ein Ausgleich hätte noch fallen können. Genauso gut hätte aber von den Kontern von Schalke noch ein oder zwei Dinger sitzen können halt eben. Also unterm Strich muss ich sagen, es wäre zu viel behauptet zu sagen, dass Schalke dass das ein verdienter Sieg für Schalke war. Aber ich würde es mal so beschreiben, wir können uns nicht groß beschweren über die Niederlage. Wie siehst du das?
Ja, ich finde, das trifft es so ganz gut und geht auch, finde ich, aus den Stimmen der Verantwortlichen hervor. Dass es sich irgendwie abgezeichnet hat, dass das so ein Ein-Tore-Spiel wird, wenn nicht irgendwie verrückte Sachen passieren, die immer passieren können. Das ist ja auch das Schöne am Fußball. Aber ich glaube, dass du es mit Schalke am Ende halt einfach mit einer individuell extrem gut besetzten Mannschaft zu tun hast. Und wenn die trifft, in der Situation, in der sie sich gerade befinden, klar, wie gesagt, also immer ist irgendwie irgendwas möglich und du musst dir die Punkte nicht komplett abnehmen lassen. Aber als wir dann zurücklagen, das hätte mich schon sehr gewundert, wenn sich die Schalker das gegen ja immer noch einen direkten Konkurrenten zu Hause noch hätten abnehmen lassen.
Ja. Bisschen quer gelesen nach dem Spiel. Also die Schalker Fans waren natürlich erstmal erleichtert. Auf der anderen Seite haben sie ihr Team sehr gelobt, dass sie sich wirklich reingehauen haben. Das haben die auch. Also das war schon, Gott, ich bemühe mein Klischee Arbeiterfußball bei aller individuellen Klasse. Die haben sich wirklich da reingehangen. Eintracht merkte man, dass so dieser berühmte Plan B, also wir können, oder wenn wir nicht von Umschaltmomenten leben, das Spiel selber machen, Chancen erzwingen, das ist schon viel besser als unter Hertel. Das muss man erstmal ganz klar festhalten. Es ist aber deutlich noch nicht unsere Paradedisziplin. Hatte ich am Anfang gesagt, ich finde nicht, dass Schärning da einen taktischen Fehler begangen hat, dass er erstmal einen Ticken defensiver aufgestellt hat. er selber nannte ja dieses Spiel im Ballbesitz, dass das ein Prozess sei bei der Eintracht. Und das sieht man auch und hat man in dem Spiel auch gesehen, dass das ist noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist viel Stückwerk. Was wirklich schlimm ist im Moment, sind die Flanken. Doncor kann das eigentlich ganz ordentlich, sag ich mal vorsichtig. Doncor leider Totalausfall in dem Spiel, in jeder Hinsicht, sei es defensiv, sei es offensiv. Ich meine, er hat einen Gegenspieler gehabt, der war gefühlt halb so schnell wie er, da ist irgendwie nichts bei rausgekommen. Ziemliche Schlafmützigkeit, mehrfach einen Ball verloren, als dann teilweise drei Mann gegen ihn spielten, Ball nicht zurückgespielt, sondern sie versucht, irgendwie durchzuwursteln. Und also das ist mir ziemlich unangenehm aufgefallen. Rittmüller mit seiner gewohnten Dynamik, der entfacht schon Feuer da auf der rechten Seite, aber auch die Flanken kamen überhaupt nicht an, was der da machte. Also war nicht so gut. Gomez ziemlich abgemeldet. Philipp immer ein Unruheherd. Kaufmann, wie gesagt, sehr eigensinnig gespielt. Krause wieder mit Aussetzern. Das ist für mich, wir kommen gleich drauf. Wir haben ja ein bisschen was in der Hinterhand mittlerweile. So ein Streichkandidat mittlerweile für mich, muss ich leider sagen.
Ja, aber Kapitän.
Also ich will's ganz gewiss nicht schlecht reden. Aber man merkt, das Team an sich braucht noch ein bisschen.
Ja. Ja, das stimmt. Dafür schlagen sie sich aber, finde ich, wirklich gut. Ja. Und ich werfe jetzt auch nicht direkt wieder die Flinte ins Korn. Kannst auswärts auf Schalke verlieren, auch wenn die Mannschaft, also auch wenn die Schalker Mannschaft im Moment nicht in überragender Form ist. Ja, das, was ich mir wünschen würde, gerade im Abstiegskampf, die Standards. Also, da.
Ja. War schon nicht schlecht. Also gerade so die Ecken von Philipp, die kamen schon häufig, sag ich mal vorsichtig, in eine gefährliche Zone rein. Aber Kopfballschwäche kann man Schalke jetzt halt auch nicht gerade unterstellen. Und die haben halt mit Müller da hinten eine sichere Bank gehabt. Muss man auch schon sagen.
Ja, ich meine, vielleicht war deswegen auch Taue mit drin. Irgendwie mit seiner Körperlichkeit. Ja, aber das sind halt irgendwie Möglichkeiten, von denen ich mir wünschen würde, dass die noch ein bisschen effektiver genutzt werden. Aber das spielt auch alles da rein und deswegen bleibe ich auch Freundin der Rhetorik des Trainers, der da ja sehr transparent ist, dass es halt jetzt darum geht, ein eigenes Spiel zu entwickeln. Und ich hoffe, dass man da eben jetzt sukzessive Fortschritte sieht.
Wir haben ja, Tower fand ich übrigens relativ farblos, also der ist mir weder unangenehm aufgefallen, noch ist er positiv herausgestochen. Also war wahrscheinlich irgendwie so relativ solider Auftritt. Wir haben jetzt ja ein bisschen mehr Optionen in der Hinterhand. Da kommen wir kurz drauf zu sprechen. Beide neue Verpflichtungen waren nicht im Kader, was erstmal nachvollziehbar ist, weil die nicht oder fast nicht vielleicht einen Tag mit dem Team zusammen erst trainiert haben und wir nicht in dieser verzweifelten Lage sind, wie damals unter Michael Schiele, der zwei Neuerwerbe auch ohne Training gleich mal in die Startelf schmiss. Der eine, Hampus Findell, gucken wir mal, was Global Soccer Network über den so sagt. Die sagten im Vorfeld, als noch ein Gerücht war, das wäre ein echter Transfercoup, weil vom Qualitäten her richtig guter Bundesligaspieler, sagen am stärksten im zentralen Mittelfeld, als tiefliegender Spielmacher, kann auch auf der 10 spielen. Starke Standards, feine Ballverarbeitung, sauberes Passspiel, sehr gute Technik. Dazu antizipiert er sehr gut, gute Entscheidungsfindung, kreativ, gute offensive Raumfindung, taktisch gut geschult, viel Übersicht, auch unter Druck, ordentliche Workrate beweglich. Kaum wirkliche Schwächen. Der eigene Abschluss ist ausbaufähig, ebenso das Kopfballspiel. Könnte hier und da ein Tick aggressiver sein und nicht der schnellste. Die schreiben weiter, sind überhaupt nicht verstanden, da der abwanderungswillig zu dem Zeitpunkt war oder wohl bekannt war, dass er abwanderungswillig ist, warum sie Bundesliga-Vereine nicht die Fühler nach ausgestreckt haben. Kann ich gleich beantworten. Naja, weil bei uns Benny Kessel verhandelt hat. Natürlich will er dann zur Eintracht. Spaß beiseite. Aber
ein
echtes
Findelkind.
Ein echtes Findelkind, ja, auch mit Hampus gab es schon sehr schöne.
Ja.
Der Hampus-Humpen und sowas,
ja,
schon sehr schöne
Vorspiele. Ja, und auch dieses das Pettersson und Findus-Meme, das fand ich auch sehr schön. Also will ich jetzt nicht zitieren, weil kein FSK 18-fähiges Wortspiel, aber sehr, sehr lustig. Sehr, sehr lustig, ja.
Und ja, wir findeln die Verpflichtung, glaube ich, ziemlich gut. Auf jeden Fall.
Sehr schön.
Ja, also das macht Hoffnung, auf jeden Fall. Der zweite Anderson oder Andy, wie er genannt wird, Lukoki, kommt von der Hertha, Linksverteidiger. Kann auch als linker Schienenspieler spielen, sagt Global Soccer Network. Kommt sehr viel mehr über Physis, andere Tempo, Zweikampfstabilität als über Technik oder Spielverständnis. Weite Einwürfe, gutes Timing im Tackling, aggressive Spielweise, Flanken durchschnittlich, ebenso das Passspiel, schwache Entscheidungsfindung, wirkt des Öfteren unkonzentriert, wenig Übersicht unter Druck, geratene Defensive nicht immer auf der Höhe. Ist so an der Schwelle, zweite Liga, Bundesliga, klingt für mich erstmal so nach einem Qualitätsupgrade im Vergleich zu Donkor, aber schon sehr ähnlicher Spielertyp, so kommt mir das vor.
Ja, ist auf jeden Fall gut, sich da irgendwie breiter aufzustellen. Also sei es jetzt aufgrund von Konkurrenzdruck im Training, aber auch Verletzungen passieren, die Saison ist noch lang. Ja, da sich variabel zu zeigen, ist auf jeden Fall smart.
Also ich könnte mir so eine Aufstellung vorstellen. Also ich weiß nicht, wie fit Findell ist, weil die schwedische Liga hat ja noch nicht begonnen. Die waren dabei, ins Trainingslager zu fliegen, als er zur Eintracht wechselte. Lukoki wird natürlich so voll im Saft stehen. Das ist die Frage, gut, wie schnell integriert er sich da ins Team und versteht die Idee von Schernings Fußball. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wir mal so eine Aufstellung sehen. Gut, unsere Dreierkette da hinten ist weiterhin safe, wobei wir gucken müssen, wie lange Kurucay, da hat Jussi mal ein bisschen nachgeguckt, im Moment eher am Überperformen ist. Da sehe nicht nur ich eigentlich auf Dauer die Kali, aber solange Kurucay einen guten Job macht, gibt es natürlich für Scherning erstmal überhaupt keinen Grund, da irgendwas zu wechseln. Man kann dann links Donkor mal austauschen durch Lukoki, mal gucken, was da passiert. Ich sehe dann mal wieder so Rückkehr zu der 1-6 und die könnte halt Findell dann eben spielen.
Spannend.
Dann hättest du rechts weiter Rittmüller, hättest du vorne mit den zwei Achtern wer würde da spielen? Kaufmann und Helgason.
Tower.
Und vorne dann, Philipp, Ucha, je nachdem, wie schnell er fit wird. Gomez, je nachdem. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall wieder Optionen. Also Findell kann auch auf der 8 spielen. Also auch da mal gucken. Da Lukoki auch ein echter Linksverteidiger ist, könnte man, auch wenn er ein paar defensive Schwächen hat, wie das Global Soccer Network sagt, könnte man zu einer Viererkette zurückkehren, weil Rüttmüller auch rechter Verteidiger ist. Mal gucken, erhöht auf jeden Fall die Optionen und mit Findell dürfte dann, also er wird sehr für seine Diagonalbälle und Ähnliches gelobt, da könnte ein Hauch mehr Spielkultur Einzug halten bei der Eintracht. Also ich bin sehr gespannt.
Das wäre natürlich nicht so schlecht.
Hat keiner was gegen, ne?
Nee, definitiv nicht.
Ja, wir schauen mal. Nächstes Spiel am Samstag gegen den KSC.
Schwer.
Schwer.
Boah, ey, die haben einen guten Kader, sind gut in Form, ein guter Trainer, alles irgendwie gut.
Ja. Jetzt auch mal gerade ein Unentschieden zu Hause gegen Wiesbaden. Diese Liga ist ja so verrückt, das ist ja alles möglich. Also.
Safe, ja, total, absolut. Ist nur, ne, also da geht es ja viel um Wahrscheinlichkeiten. Und da wäre ich jetzt im Vorhinein erstmal mit einem Unentschieden auch ganz happy.
Ja.
Tatsächlich.
Also die. Der Sieg von Schalke nicht so gut für uns. Osnabrück hat einen Punkt geholt. Rostock und Magdeburg freundlicherweise verloren. Nee, Magdeburg auch einen Punkt geholt, glaube ich. Ne? Genau, Magdeburg einen Punkt geholt in Kiel. Aber Kaiserslautern und Rostock
genau,
verloren.
Genau, Kaiserslautern so hat verloren heute, ja.
Ja, es bleibt eng da unten. Ja. Heißt aber auch für uns, okay, die Niederlage hat uns jetzt punktetechnisch nicht so wahnsinnig stark zurückgeworfen. Aber ist klar, wir haben es schon orakelt in der letzten Folge. Es bleibt spannend, dramatisch und wir werden uns auf einen langen Abstiegskampf einstellen müssen.
Ja. Definitiv. Gott sei Dank. Darauf beharre ich an dieser Stelle auch immer noch.
Zum Glück zurück auf dem langen Weg.
Ja, es ist so. Ja, definitiv. Also darf man auch bei allem Frust und so nicht außer Acht lassen, dass das die Situation ist, in die wir im Oktober kommen wollten. Und ja, genau. Jetzt müssen wir da irgendwie anknüpfen, weitermachen, weiterarbeiten und dann vielleicht auch tatsächlich, also auswärts, klar, ist wichtig, weil es sind die gleichen Punkte, aber Heimstärke wäre halt cool. Also wenn jetzt klar wäre, so, Eintrachtstadion und hier müsst ihr erstmal herkommen, egal ob das letzte Spiel scheiße war oder so, das ist hier unser Haus. Das wäre ganz cool, wenn man diese Aura irgendwie wieder hätte. Und ich glaube, da sind wir in der richtigen Richtung unterwegs gerade. Ja.
Auch dank der Neuverpflichtungen. Ich habe auch halt weiterhin viel Vertrauen in Daniel Scherning, dass er jetzt aus der Niederlage die richtigen Schlüsse zieht. Das Team nochmal weiter ein Stück voranbringt. Und ich glaube, das wird ein heißer Tanz gegen KSC.
Oh ja.
Ich bin dabei.
Im Wildpark. Nein, zu Hause.
Gegen den Wildpark.
Ja, gegen den Wildpark, klar.
Gegen den Wildpark, genau. Schauen wir mal. Wir werden es weiter beobachten und kommentieren. In diesem Sinne, Anna, vielen Dank und wünsche noch einen schönen Abend.
Den wünsche ich dir auch, Thomas. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.